Gut, wir sind in Matthäus 3. Wir haben uns die letzten 3 Wochen ja Gedanken gemacht, wie wir Gott einen Weg bahnen können in unserem Herzen. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, wer der Herr ist. Das ist ganz wichtig, dass wir ihn in Augen haben. Das wird uns motivieren, das wird uns überhaupt erst begeistern, ihm einen Weg zu bahnen. Und dann das Zweite haben wir darüber gesprochen, über das Gerümpel, was da manchmal in unserem Leben oder in unserem Herzen drin ist, das wir aus dem Weg räumen müssen. Und dann haben wir uns letzte Woche darüber unterhalten, womit wir unser Leben füllen müssen, damit Gott bei uns landen kann oder zumindest mit der Intensität landen kann in unserem Herzen, in unserem Leben, mit der er das gerne möchte. Heute zum Abschluss unserer kleinen Adventsserie wollen wir darüber reden, wie wir Wegbereiter für Jesus oder für Gott im Leben anderer Menschen sein können. Und ich möchte mir heute Morgen zu Beginn gemeinsam mit euch dieses Statement von dem Wegbereiter von Jesus ansehen. Eigentlich dieselbe Bibelstelle, die wir in Jesaja 40 angesehen haben die ganze Zeit, aber hier aus dem Mund von Johannes dem Täufer in Matthäus 3, lasst uns lesen ab Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser, also Jesus, ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Erste, was ich hier wieder betonen will, wir haben hier einen Rufenden in der Wüste. Den ersten Punkt, den ich machen will, ist, dass unsere Botschaft, die wir den Menschen bringen, dass es eine sehr aktuelle Botschaft ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen sich im Grunde ihres Herzens nach Jesus sehnen, nach Versöhnung mit Gott, nach Gemeinschaft mit Gott. Ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Aber wir sind auf Gott hin geschaffen, von ihm, für ihn geschaffen, auf ihn hin geschaffen. Und Menschen ohne Gott leben eigentlich in der Wüste. Ihr Herz ist trocken, ihr Herz, ihr Leben ist entfremdet von Gott, von dem lebendigen Wasser. Und wir sind für ihn geschaffen, damit wir Menschen mit Gott erfüllt sind, eigentlich. Und deswegen, ohne Gott ist unsere Seele durstig. Und die Menschen versuchen, den Durst ihres Herzens, ihrer Seele mit allen möglichen irdischen Dingen zu füllen, mit materiellem Zeug, mit irdischen Beziehungen. Aber dieser Durst in unserem Herzen kann nicht gestillt werden von irgendetwas Erschaffenem. Das ist wie wenn du physisch Durst hast und dann zusätzlich noch Chips frisst. Dann ist es nicht, dass dein Durst dadurch gestillt wird, sondern dein Durst wird eigentlich immer größer, weil das nicht das ist, was den Durst stillen kann. Und so ist es auch mit diesen irdischen Dingen. Wir merken, es kann uns nicht wirklich befriedigen. Das Zeug dieser Welt. Im Psalm 63, Vers 2, betet der Psalmist und sagt, Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch und einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. In Johannes 7 haben wir gelesen, dass an diesem letzten großen Tag des Festes Jesus aufstand und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. In Johannes 4 hat Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Eine Lebensquelle. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und letzte Stelle dazu, Offenbarung 7. Da heißt es von denen, die bei Jesus sind, in der Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit, im Himmel, sie werden nicht hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und das ist die Botschaft, die wir den Menschen bringen dürfen. Also wir haben wirklich die beste Botschaft, die beste Nachricht, die es gibt in dieser Welt. Und das ist der zweite Punkt, den ich machen will dazu. Wir lesen hier in unserer Stelle von einer Stimme, von einem Rufenden in der Wüste. Und das ist unser Part, das ist unsere Berufung, das ist, was wir sein dürfen. Wir sind berufen, Gottes Stimme zu sein in dieser Welt. Dass wir den Menschen in dieser gottlosen Wüste die gute Nachricht verkündigen dürfen. Und wir sind gesegnet hier in unserem Land, geht nicht allen Christen so, aber wir haben zumindest relative Meinungsfreiheit. Du darfst ja fast alles sagen, weiß wie lange noch, aber derzeit haben wir noch die Freiheit und das ist ein Riesenvorrecht, das ist ein Riesengeschenk. Also wir sind berufene Stimme zu sein. Wenn ich daran denke, die gute Nachricht weiterzusagen, denke ich an zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung liegt bei dem Sender. Na, Sender und Empfänger. Eine Herausforderung liegt bei dem Sender, bei uns. Um eine Stimme zu sein, müssen wir erstmal was tun? Mund aufmachen. Ganz einfach. Wenn nichts gesendet wird, kann nichts ankommen. Also um eine Stimme zu sein, müssen wir unseren Mund aufmachen. Das heißt auch, wir müssen unsere Menschenfurcht überwinden. Das heißt, dass wir Leute ansprechen, mit ihnen über Jesus reden, was er für uns getan hat, dass wir Menschen vielleicht ein Traktat weitergeben, dass wir Menschen in Weihnachtsgottesdienst einladen, ganz praktisch für morgen. Also es gibt ganz verschiedene Arten und Wege, wie wir eine Stimme sein können. Manche sind es im Internet, indem sie irgendwelche Blogs haben oder einfach so versuchen, über Facebook in Kontakt zu kommen, in evangelistische Gespräche mit Menschen. Es gibt ganz, ganz viele Wege, wie wir das tun können. Aber wir müssen auf die eine oder andere Art, Manfred hat eine E-Mail geschrieben an seine Kollegen diese Woche, mit Weihnachtsgrüßen, wunderbare Gelegenheiten zu Weihnachten, auch so kurz und knackig die frohe Botschaft weiterzugeben. Aber wir müssen eine Stimme sein. Das ist unsere Berufung. Das ist eigentlich für uns Christen nicht eine Option, dass wir sagen, naja, juckt es mich oder juckt es mich nicht. Es ist ein Missionsbefehl, den Jesus uns gibt. Es ist ein Auftrag, den wir haben. Wie können wir zu einer Stimme werden? Auch dazu zwei Punkte. Das erste, das worüber wir die ganze Zeit geredet haben, wir müssen Jesus betrachten. Wir müssen uns in Jesus verlieben. Denn wenn wir verliebt sind in ihm, dann werden wir seinen Willen tun wollen. Und wenn wir auf ihn schauen und ihn betrachten, dann werden wir auch sein Herz gewinnen für unsere Mitmenschen und sie lieb gewinnen. Und ich meine, wenn wir sehen, wie weit Jesus gegangen ist, dass er um uns Menschen, und zwar jeden Einzelnen zu erlösen, dass er nackt an einem Kreuz gehangen ist und sich hinrichten hat lassen für uns. Er ist ziemlich weit gegangen. Und geht da nicht nur um den physischen Aspekt, es geht um den geistigen Aspekt. Er war getrennt von Gott, dem Vater. Er hat die Konsequenz unserer Schuld auf sich genommen. Er ist sehr weit gegangen. Und wenn ich das betrachte, dann ist es eigentlich schon wieder ziemlich lächerlich, wenn es darum geht, meinen kleinen Schweinehund zu überwinden und meinen Mund aufzumachen. Zweite ist, dass wir die Menschen betrachten. Die Oma zu Weihnachten von mir aus oder den Onkel oder den Nachbarn, den Arbeitskollegen. Dass wir die Menschen betrachten und dass uns bewusst ist, dass sie verloren sind ohne Jesus. Dass sie in eine kalte, einsame Ewigkeit gehen ohne ihn, in so eine ewige geistliche Wüste. Und dass wir die Menschen sehen, wie kaputt sie eigentlich sind ohne Jesus und wie verzweifelt sie sind. Auch die, denen es nach außen hin gut geht und die im Wohlstand leben, im Herzen sieht es oft ganz anders aus und das sind echte Nöte da. Dass wir die Menschen betrachten und dass wir Jesu Herz für sie gewinnen, dass wir sie lieb gewinnen, dass wir Erbarmen für sie haben. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir, als Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Es hat ihm das Herz zerrissen, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das Herz, was wir brauchen für unsere Mitmenschen. Dass wir innerlich bewegt sind über sie, dass sie verloren sind. Also erste Herausforderung liegt bei uns als Sender, dass wir eine Stimme werden. Zweite Herausforderung liegt beim Empfänger, nämlich dass wir gehört werden. Wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie uns zuhören? Dass sie offen sind für das, was wir sagen. Na, erstens, wir können Menschen Gutes tun. Menschen ganz praktisch lieben. Das öffnet die Herzen. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz dieser Erde. Und er hat gesagt, das Licht verbirgt man nicht irgendwie, sondern stellen wir auf einen Leuchter. Und er hat gesagt, in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also einfach den Menschen Gutes tun. Vielleicht, dass du da dem Nachbar Teller mit Plätzchen vorbeibringst, sagst, frohe Weihnachten, Jesus liebt dich, hier ist noch ein Traktat dazu. Einfach Gutes tun. Das öffnet die Herzen. Und das Zweite, was wir tun können, ist, dass wir beten, damit diese blinden Augen der Menschen geöffnet werden. Und das Dritte, was wir tun können, ist schlicht und einfach ein Zeugnis sein, nämlich vorleben. Im Psalm 34, Vers 9 heißt es, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Also einfach, dass wir Zeugen sind, dass wir selbst Jesus nachfolgen, dass wir selbst mit ihm leben. Und dass Menschen sehen können in unserem Leben, wie gut es ist, wie lieblich es ist, wie wunderbar es ist, Gott zu kennen und mit ihm zu leben. Und dann eine dritte Herausforderung, jetzt geht es wieder zurück an uns, an den Sender. Dritte Herausforderung ist, dass wir fähig sind, nicht nur den Mund aufzumachen, sondern die gute Nachricht von Jesus auch klar und verstehbar und klar formuliert weitergeben zu können. Dass wir fähig sind, es klar zu formulieren. Und da gebe ich euch eine Hausaufgabe als erstes hier. Und zwar die Hausaufgabe ist, dass ihr euer Zeugnis, wie ihr zu Jesus gekommen seid, wie ihr euch bekehrt habt, wie er euch gerettet hat, was er in eurem Leben getan hat, was er verändert hat, dass ihr es aufschreibt. Auf eine halbe Seite, nicht mehr. Dass ihr wirklich euch mal die Mühe macht, das klar und deutlich aufs Papier zu bringen, sodass ihr fähig seid, in 2 Minuten euer Zeugnis an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also kurz und knackig. So war mein Leben ohne Jesus. So habe ich ihn kennengelernt. Das hat Jesus in meinem Leben getan und verändert. In 2 Minuten. Ich möchte, dass ihr fähig seid, wenn wir uns in 2 Wochen Sonntag wieder treffen und ich vielleicht einen oder den anderen herausrufe, kurz ein Zeugnis zu erzählen, in 2 Minuten, dass ihr fähig seid, das zu tun. Okay? Das ist eure Hausaufgabe für die nächsten 2 Wochen. Und das Zweite ist, dass wir das Evangelium verständlich und klar erklären können. Und darum wird es den Rest unseres Gottesdienstes gehen. Was ist das Evangelium? Evangelium ist ein Fremdwort. Evangelium heißt eigentlich so viel wie frohe Botschaft oder gute Nachricht, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. 1. Korinther 15, wenn ihr das aufschlagen wollt mit mir, 1. Korinther 15, ab Vers 1. Da schreibt der Apostel Paulus über das Evangelium, das er verkündigt hat. Und er schreibt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet. Also das ist, wie wir gerettet werden. Wenn ihr es festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist, dass er uns Leben anbietet. Und was hat Johannes und später auch Jesus gepredigt? Haben wir hier gelesen. Das Erste, was er gepredigt hat, war, tut Buße oder kehrt um. Denn das Reich der Himmel oder das Reich Gottes ist nahe. Auf gut Deutsch, der König ist da. Das ist, was Reich Gottes bedeutet, unter seiner Königsherrschaft zu sein. Der König ist da und er lädt euch ein Teil seines Reiches zu werden, unter seine Herrschaft zu kommen, unter seine Flügel zu kommen, sozusagen. Aber tut Buße, das ist der erste Schritt. Ihr müsst zuerst umkehren von euren gottlosen Wegen, von eurer Sünde und euch hinwenden zu ihm. Auch umkehren von eurer Selbstgerechtigkeit. Das gehört dazu. Und dann das Zweite, was Johannes getan hat, er hat auf Jesus gezeigt und hat gesagt, seht her Leute, dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Der Grund für unsere geistliche Wüste ist, dass wir fern sind von Gott, dass wir entfremdet sind, getrennt sind von ihm durch unsere Sünden, durch unsere Schuld. Und alle Religionen dieser Welt drehen sich eigentlich darum, dieses Problem zu lösen, diese Trennung zwischen uns und Gott zu überwinden. Und die Religionen sagen alle, was du alles Mögliche tun musst, die Opfer, die du bringen musst, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, damit du deine Schuld abarbeiten kannst. Problem ist, das funktioniert nicht, du kannst es nicht selber abarbeiten. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist keine religiöse Botschaft. Keine Botschaft, was du tun musst, um dich zu Gott hinzuarbeiten. Das Evangelium ist wirklich eine frohe Botschaft. Und es handelt von dem, was Jesus für dich schon getan hat. Nämlich nicht, du musst Opfer bringen, um zu Gott zu kommen, sondern umgekehrt, Jesus ist dein Opfer geworden. Er hat dich versöhnt. Er hat deine Schuld gesöhnt und getilgt. Und es wird wirksam, wenn du dich Jesus anvertraust und dich ihm hingibst und dich von ihm retten lässt. Das ist das Evangelium, eigentlich eine ganz einfache Botschaft, die wirklich genau den Kern und genau unsere Not und den tiefsten Hunger jedes Menschen, jedes Herzens trifft. Rest des Morgens wollen wir uns einfach eine Methode anschauen oder einen Leitfaden anschauen, wie wir konkret in einem persönlichen Gespräch diese Botschaft an einen Mann bringen können oder an eine Frau bringen können. Und für einige von euch ist das eine Wiederholung, aber es ist gut, diese Dinge auch zu wiederholen, dass wir sie präsent haben. Ich glaube, es gibt nicht nur eine Methode oder nur einen Weg, die frohe Botschaft weiterzusagen. Darum geht es nicht. Aber es ist gut, wenn wir im Gespräch sind mit jemandem über unseren Glauben, dass wir persönlich wissen, wo wir hinwollen. Weil nämlich, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, dann ist es sehr leicht, abgelenkt zu werden vom Wesentlichen. Und vielleicht kennt ihr das, so Gespräche, wo es dann von Hundertsten ins Tausendste kommt und die Kreuzzüge und Evolution und was weiß ich was. Und du redest am Ende über alles Mögliche. Kirche ist sehr beliebt, ne? Probleme, die Kirche zweifelsohne so hat. Und du bist letztendlich dann irgendwo nur nicht bei der frohen Botschaft, was Jesus für uns getan hat. Deswegen ist es gut, wenn wir ein Gespräch auch ein Stück weit führen wollen, dass wir mal wissen, wo wir hinwollen. Also es gibt meiner Meinung nach nicht nur den einen Weg oder die eine Art, es weiterzugeben, aber find eine Art, die dir liegt. Wichtig ist erstens, dass die Menschen verstehen, dass wir ihnen helfen zu verstehen, dass sie verloren sind durch Sünde. Dieses Schuldbewusstsein, das fehlt oft. Die Menschen sind oft selbstgerecht. Ich war früher selbstgerecht, habe gedacht, ja, Gott wird mich schon annehmen, weil mir war zwar klar, ich bin nicht perfekt, ich bin Sünder, aber ich bin nicht so schlimm wie der da. Also wir müssen Menschen verstehen helfen, dass sie Sünder sind und dass das ihr Problem ist. Und das Zweite, was wir Menschen verstehen helfen müssen, ist, dass sie sich selbst nicht retten können. Und dann drittens müssen wir ihnen helfen, das Evangelium zu verstehen, nämlich wie Jesus uns gerettet hat. Und das Vierte wäre dann, ihnen verstehen zu helfen, wie es persönlich wird, wie es wirksam wird für sie persönlich. Wir hatten Anfang des Jahres den Manuel da, der hat uns eine Methode weitergegeben, wie er es macht. Und das war im Wesentlichen, die Leute zu fragen, hey, denkst du, dass du ein guter Mensch bist? Viele sagen ja, und dann einfach zu sagen, okay, lass uns das doch mal prüfen anhand der 10 Gebote. Schon mal geklaut, schon mal gestohlen, schon mal irgendwo Begehren gehabt nach irgendeinem Zeug oder Frau oder des Mannes deines Nächsten. Diese Dinge, Gott immer im Mittelpunkt deines Lebens gehabt, lass uns mal testen, wie gut bist du wirklich. Und dann zu sagen, okay, wenn das der Maßstab ist für gut oder schlecht, für schuldig oder unschuldig, bist du dann schuldig oder unschuldig? Kommst du in den Himmel oder kommst du in die Hölle? Okay, wenn du schuldig wärst, darf ich dir erzählen, wie du davor gerettet werden kannst. Und dann kannst du das Evangelium weitergeben. Das war seine Methode. Ich möchte euch heute den Leitfaden weitergeben, der ist nicht von mir, sondern von Evangelisation Explosiv. Das sind die Kopien, die bei euch rumliegen. Nehmt die doch mal gerade zur Hand. Ich möchte das mal mit euch durchgehen. Im Prinzip ist es einfach so 5 Punkte, wie wir das Evangelium weitergeben können. Es ist immer eine Aussage dabei, dann eine Bibelstelle, ein Beispiel, was es illustriert, und dann eine Überleitung zum nächsten Punkt. Wenn wir auf der Straße mit Leuten ins Gespräch kommen wollen, dann fangen wir meistens mit einem Fragebogen an. Das liegt mir persönlich ganz gut. Leute sind das gewohnt. Schwierigster Punkt für mich ist so, fremde Leute anzusprechen, so das Eis zu brechen, so dieser Erstkontakt. Das, wenn ich mal im Gespräch bin, macht es mir eigentlich Spaß. Aber das fällt mir persönlich schwer. Und was mir sehr hilft, ist so ein Fragebogen. Umfrage. Erstens mal ist interessant, was die Leute antworten, so ein Meinungsbild zu bekommen. Und zweitens ist es so eine schöne Hinführung. Man ist dann schon mitten im Thema. Umfrage, die wir auf der Straße machen, das fängt so mit ganz allgemeinen Fragen an. Hat Ihr Interesse an religiösen Fragen in den letzten 5 Jahren eher zugenommen oder eher abgenommen? Ja oder nein? Dann nächste Frage ist, besuchen Sie eine Moschee oder eine Kirche oder irgendein anderes Gotteshaus? Beten Sie in irgendeiner Form regelmäßig? Ja oder nein? Halten Sie Gott für jemanden, der über Ihnen steht, dem Sie mal verantwortlich sein müssen? Dann wäre es eine Aussage, der nächste Punkt. Denken Sie, dass die Kirche Menschen helfen sollte, ewiges Leben zu bekommen? Und dann geht es an die persönliche Frage, was eigentlich die wesentliche Frage ist, nämlich, sind Sie sicher oder bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und dass du eines Tages bei Gott sein wirst? Ja oder nein? Und dann die letzte Frage wäre, wenn du heute sterben würdest, was wir dir natürlich nicht wünschen, und du würdest vor Gott stehen und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir lassen? Was würdest du antworten? Das ist diese Frage, worauf vertraust du eigentlich für deine Errettung? Und dann ist man schon mitten im Thema. Sage ich mal, hey, danke für die Umfrage, danke, dass Sie mitgemacht haben. Würde Sie noch interessieren, was ich mit Gott erlebt habe? Und wenn man bis zu dem Punkt kommt, eigentlich 99% der Leute sagen ja.
dann können wir loslegen.
Und man kann auch mit so Fragen in ein persönliches Gespräch, jetzt mit Verwandten zum Beispiel zu Weihnachten einsteigen. Hey, warst du in Gottesdienst zu Weihnachten? Was denkst du, bist du eigentlich in den letzten Jahren so Gott eher näher gekommen oder weniger nah? Hat dein Interesse zugenommen, abgenommen? Was denkst du, Kirche, sollte die den Menschen irgendwie übermitteln, wie man ewiges Leben bekommen kann? Denkst du, dass du ewiges Leben hast? Und wenn du vor Gott stehen würdest, warum sollte er dich zu sich lassen? Was denkst du, was würdest du sagen? Du bist eigentlich schon mitten im Gespräch drin. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man so ein Gespräch beginnen kann. Gott schenkt uns ja auch offene Türen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Weihnachten einfach offen seid, diese Türen zu sehen, die Gott euch schenkt. Weihnachten bietet sich ja förmlich an. Da ist man eigentlich schon mitten im Thema. Was bedeutet Weihnachten für dich? Und dann haben wir 5 Punkte hier, das Evangelium weiterzugeben. Eselsbrücke, 5 Finger, 5 Punkte. Das ist das Einzige, was ich mir eigentlich merke. Wenn ich so in einem Gespräch bin, das sind wirklich die 5 Punkte, wo ich versuche, okay, das ist mein Leitfaden. Das ist mein roter Faden, das will ich vermitteln. Erster ist der Daumen, Anhalter. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Ich bekomme was geschenkt, ich kann was nicht verdienen, es ist ein Geschenk. Also dieser Fragebogen von der Ehe oder dieser Leitfaden steigt mit dem Geschenk ein. Und dann der zweite Punkt wäre der Zeigefinger. Du, da geht es um Schuld. Wir haben ein Problem. Ewiges Leben ist ein Geschenk, aber Mann, wir haben ein Problem. Wir sind Sünder. Und dann der nächste Finger ist der Mittelfinger. Das ist der Größte. Und wer ist der Größte in diesem Universum? Gott. Also wir haben ein Problem. Wir können uns nicht selbst retten aus diesem Problem. Deswegen muss es Gott tun. Und Gott hat es getan. Und wie hat es getan? Das sehen wir beim Ringfinger. Ring spricht für den Bund, der neue Bund. Jesus. Was hat Jesus für uns getan? Und dann der kleine Finger steht, wie wird es persönlich, wie wird es wirksam für mich persönlich? Durch Glauben. Wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, deswegen der kleine Finger. Okay? 5 Punkte. Könnt ihr euch das merken? Sagt mal, was ist das? Glaube ist ein Geschenk, Anhalter. Schuld, genau, das Schuldproblem müssen wir besprechen. Und ich möchte euch jetzt nicht den Mittelfinger zeigen, deswegen zeige ich euch alle 3. Wofür steht der? Für Gott. Also wir können das Problem nicht lösen, deswegen muss es Gott tun. Und wie hat das getan? Durch Jesus. Und wie wird es wirksam? Perfekt. Ihr könnt das Evangelium weitergeben. Ganz einfach. Lasst uns diese Punkte noch kurz durchsprechen. Habt ihr die Zettel? Also erster Punkt ist Gnade. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Als Beispiel könnte man darüber reden, dass die Leute ja ständig auf der Suche sind nach einem Preisschild. Na, alles in der Welt hat seinen Preis. Aber Gott schenkt uns ewiges Leben, das ist, was die Bibel sagt. Und zweiter Punkt dazu ist, ewiges Leben kann man sich nicht verdienen oder erarbeiten. Epheser 2, Vers 8, durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Nicht durch eigene Werke, damit niemand sich rühme, steht dort. Beispiel dazu, stell dir vor, dein Partner oder dein Freund hat Geburtstag und du backst ihm ein schönes Geschenk und du gibst ihm das Geschenk und dann holt er den Geldbeutel raus und will dir dafür 20 Euro geben. Wie fühlst du dich? Verarscht. Ja. Punkt an dem Beispiel ist, entweder es ist ein Geschenk oder es ist kein Geschenk. Aber es kann nicht beides sein. Ein Geschenk und du willst was bezahlen dafür, das passt nicht. Die meisten Menschen können sich damit identifizieren. Und übrigens ist es gut, mit so Beispielen zu arbeiten, mit Fragen zu arbeiten, was denkst du? Solange ich die Fragen stelle, führe ich das Gespräch eigentlich. Leite ich den anderen in seinen Gedanken dorthin, wo ich ihn eigentlich haben will. Und das ist sich über geistliche Dinge, über seinen persönlichen Stand mit Gott zu unterhalten oder darüber nachzudenken. Okay, die Überleitung ist ein Geschenk, aber es steht uns was im Weg. Da reden wir über uns. Es gibt ein Problem, das heißt Sünde. Das ist so ein weltweites Problem, das haben wir alle Menschen. Und dann können wir wieder Fragen stellen. Was meinst du? Was ist Sünde? Und wir haben die 10 Gebote zum Beispiel. Klauen, Lügen, Gott nicht im Zentrum haben, irgendwas begehren, ja, was uns nicht gehört, sei es Mann oder Frau von irgendwem anderen oder was wem anderen gehört. Und wir können so die Liste abarbeiten. Denkst du, dass das, okay, schon mal gelogen? Ja, okay, was bist du dann, Lügner? Gut, und die Bibel geht sogar so weit, dass im Jakobusbrief, glaube ich, steht es, das heißt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, das ist auch schon Sünde, na, diese Unterlassungssünden. Also ich könnte was Gutes tun, aber ich habe keinen Bock, auch nicht gut. Auch so diese Einstellung, Gott, du bist mir egal, das ist eigentlich auch Sünde. Und alle Menschen sind Sünder, sagt die Bibel. Und eigentlich eine Sünde versaut schon alles. Steht auch im Jakobusbrief, ne? Wenn wir das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln, dann haben wir eigentlich das ganze Gesetz gebrochen, dann sind wir Gesetzesbrecher geworden. Und wenn du das Ganze hier anschaust, denkst du, dass du so 3 Sünden pro Tag schaffst? Nur 3? Locker, ne? Das schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss. Ist auch wichtig, 1 Minute. Also wir stellen uns nicht über die Leute, wenn wir reden. Hey, wir sind alle Sünder. Ich bin nicht besser, ich bin nicht der Bessere, der dir jetzt erzählt, ihr armen Sünder, wie du gerettet werden kannst. Nee, ich bin genauso arm dran wie du. Das Problem haben wir alle. Also ich schaffe das in 5 Minuten locker. Also 3 Sünden pro Tag schaffe ich mit links, obwohl ich nicht will. Okay, überleg dir mal, 3 Sünden pro Tag, wie viel sind das im Jahr? Ungefähr 1000. Jetzt rechne das mal auf dein Leben hoch. Rechne es hoch, 40.000, 50.000. Ist nicht wenig, ne? Es ist wichtig, dass wir den Menschen erstmal helfen zu erkennen, dass es nicht irgendwie so eine Kleinigkeit ist. Ach ja, Gott wird mich schon annehmen, so habe ich früher gedacht. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin schon besser als die meisten. Nee, ich bin ein Verbrecher vor Gott mit zigtausend Verbrechen. Und stell dir vor, du würdest hier vor einen irdischen Richter stehen und sagen, Richter, ich habe 40.000 Verbrechen begangen. Würdest du davon kommen damit? Nee. Und das ist unser Problem, das ist unser Stand vor Gott. Wir stehen als Schwerverbrecher vor ihm. Und wir müssen auch verstehen, dass eine Sünde schon alles versaut. Auch dazu gibt es ein Beispiel. Ich lade dich ein Omelett mit mir zu essen, ich hau 10 Eier in die Pfanne, 9 sind wirklich gut, aber eines ist faul. Würdest du das Omelett essen? Naja. Und genauso ist es, dass eine Sünde schon die ganze Beziehung mit Gott zerstört. Also recht gute Beispiele, recht einfach zu verstehen und zu erklären. Und wir können uns jetzt selbst retten. Der Maßstab von der Bibel her ist, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also, es muss einen anderen Weg geben. Jetzt sind wir schon beim dritten Punkt eigentlich, Gott. Hier, nächste Seite, drittens Gott. Können wir ein bisschen über Gott sprechen. Es gibt ja so verschiedene Vorstellungen, die Menschen über Gott haben. Manche sehen ihn so als den senilen, gutmütigen Opa im Himmel, der keiner Fliege was zuleide tut. Andere sehen ihn mehr so wie den Polizisten im Himmel, der nur darauf wartet, dass wir irgendwas falsch machen, dass er uns eine auf den Kopf hauen kann. Andere sehen ihn so als irgendein abstraktes, höheres Wesen, das irgendwie wie Energie da durch die Welt, durchs Universum schwebt. Wer ist Gott? Wirklich. Gott ist gekommen, uns Leben zu geben, im Überfluss die Bibelstelle, er ist liebevoll und barmherzig. Also das stimmt, Gott ist liebevoll und er ist barmherzig. Er will uns nicht bestrafen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. An dem Tag, an dem du geboren wurdest, hat Gott sich gefreut und hat dich geliebt, jeden einzelnen Tag deines Lebens. Zweitens, Gott ist aber nicht nur liebevoll, er ist auch heilig und gerecht. Und die Bibel sagt uns auch, dass Gott den Schuldigen nicht ungestraft lassen wird. Und jetzt ein Beispiel, stell dir vor, ich würde eine Bank ausrauben oder du würdest eine Bank ausrauben und wilde Verfolgungsjagd, du wirst gestellt, Polizei verhaftet dich, es gibt Zeugen, die Kamera hat dich gefilmt, alle Zeugen sagen, er war's. Du sagst, ah, Richter, es tut mir so leid, ich möchte es nicht wieder tun, ich zahle auch das ganze Geld, ich gebe alles wieder zurück, was ich geklaut habe. Würdest du davonkommen oder würdest du trotzdem bestraft werden? Du würdest trotzdem bestraft werden. Also siehst du das Problem, Gott ist barmherzig und liebevoll, aber er kann unsere Schuld nicht unbestraft lassen, weil er ist auf der anderen Seite auch gerecht und heilig. Ein Richter, der sagen würde, oh, ich habe einen guten Tag heute, macht dir nichts, geh nach Hause, das wäre vielleicht ein barmherziger Richter, aber der wäre nicht gerecht. Und Gott ist auch gerecht. Und dazu eine kleine Geschichte, um das zu illustrieren, ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Kapitän. Stell dir vor, ein Kapitän von einem alten Segelschiff. So ein Dreimaster oder so. Und er hat mal ganz gern Leute mitgenommen auf die Fahrt und nimmt seine alte Mutter mit auf eine Reise. Vielleicht das letzte Mal, die alte Frau. Also sie sind da auf diesem Segelschiff unterwegs und nach einer Woche kommt der Koch, der Schiffskoch zum Kapitän und sagt, Captain, wir haben echt ein Problem, es wird geklaut. Irgendjemand klaut Lebensmittel aus der Küche. Und das ist ein Problem, so ein altes Segelschiff, man weiß nicht genau, wie lange man unterwegs ist, die Lebensmittel sind rationiert und wenn jetzt ein Matrose selbstsüchtig wird und den anderen das Essen wegfrisst, das kann die ganze Mission, das kann die ganze Mannschaft gefährden. Also das ist nicht okay. Deswegen sagt der Kapitän, können wir nicht durchgehen lassen, wenn wir den Dieb erwischen, dann wird er bestraft, dann wird er an den Masten gebunden und ausgepeitscht, so wie das damals üblich war. Okay? Vergeht wieder eine Zeit, sagen wir 2 Wochen, der Schiffskoch kommt wieder zum Kapitän und sagt, Kapitän, es wurde wieder geklaut, aber diesmal haben wir den Dieb erwischt. Haha! Und ihr erratet es vielleicht schon, wer war der Dieb? Die Mutter vom Kapitän. Kapitän hat ein Problem. Er liebt seine Mutter und weiß nicht, vielleicht würde die alte Frau diese Schläge gar nicht überleben. Auf der anderen Seite, was denkt ihr, würden die Matrosen sagen, wenn er sagen würde, ah ja, weil es meine Mama ist, dann lasse ich es durchgehen? Wäre unfair, ne? Wäre nicht so cool. Vielleicht würden die sogar meutern. Also es wäre ungerecht. Und der Kapitän versteht es, wenn er gerecht sein will, dann muss die Strafe vollzogen werden. Also sagt er, binde die Mutter an den Mast. Und dann passiert was sehr Außergewöhnliches, als dieser Typ mit der Peitsche ausholt, tritt der Kapitän selbst nach vorne und er beugt sich schützend über seine Mutter und fängt die ganzen Schläge auf, die sie eigentlich verdient hat. Und kennst du jemanden, der das für dich getan hat? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, bei Jesus. Gott hat das Problem in Jesus Christus gelöst. Wer denkst du ist Jesus? Jesus war Gott, er ist Mensch geworden und was hat er für uns getan, das Evangelium? Er hat ein perfektes, sündenloses Leben für uns gelebt, ist an Kreuz gegangen für uns, hat dort unsere Schuld getragen, unsere Schulden bezahlt, unsere Strafe bezahlt, wie der Kapitän in dem Bild. Er ist auferstanden und er bietet uns ewiges Leben mit Gott jetzt als Geschenk an. Illustration dazu, wenn du sagst, okay, kannst liegen lassen, ist egal. Dieses Buch hier, wenn das die Liste wäre oder das Buch mit deinen zigtausend Sünden, deiner ganzen Lebensschuld und das bist du hier. Das ist Gott. Er sieht auf dich. Was sieht er? Genau, er sieht die Sünde. Meine Schuld, die beladet mich. Oh, ist schwer. Und steht zwischen mir und Gott. Und was Jesus getan hat, er ist Gott, er wurde Mensch. Und er hat meine Schuld auf sich genommen, dass ich frei sein kann und dass ich Gemeinschaft haben kann mit Gott. Kann man sehr eindrücklich illustrieren, was Jesus für uns getan hat. Er bietet uns ewiges Leben als Geschenk an, das hat Jesus getan. Erhält jeder dieses Geschenk? Nein. Geschenk muss angenommen werden, damit wir davon was haben. Ein Geschenk, was du unbeachtet lässt, irgendwo im Regal stehen lässt und nicht auspackst, davon hast du nichts. Also es bekommt nicht jeder das Geschenk, sondern nur der, der glaubt. Sieh mal den kleinen Finger, Glaube. Also Glaube ist die Hand sozusagen, die das Geschenk annimmt. Und es ist der einzige Weg. Gibt es ein Beispiel dazu, Schlüsselbund. Es gibt nur einen Schlüssel, der deine Wohnungstür aufschließt. Und genauso ist es, es gibt nur einen Schlüssel praktisch, der es wirksam macht für uns, was Jesus getan hat. Und das ist Glaube. Können wir über Glauben reden? Was ist Glaube nicht? Kein Sprung ins Ungewisse, so, ah, ich glaube, morgen wird das Wetter schön, aber ich bin mir nicht ganz sicher, so in dem Sinn. Das ist nicht, was biblischer Glaube bedeutet. Glaube ist auch nicht rein intellektueller Glaube. Also ich glaube, dass es Gott gibt. Auch die Dämonen glauben, auch der Teufel glaubt, der hat eine gute Theologie. Ist auch kein zeitlich begrenztes Vertrauen. Ich habe früher mal vor einer Schularbeit schon mal gesagt, lieber Gott, hilf mir. Und dann habe ich mich nicht um ihn gekümmert. Also wir können diesen ganzen Leitfaden übrigens schön in unser Zeugnis einbauen. Wenn ich so erzähle, erzähle ich von mir. Was darf ich erzählen, was ich in meinem Leben erlebt habe? Ja, ich war so voll selbstgerecht und so und hatte eigentlich alles, was die Welt anzubieten hat, aber war leer in meinem Herzen. Und dann irgendwann habe ich Menschen getroffen, da habe ich gemerkt, die haben das, was mir fehlt. Und die haben mir erklärt, dass ewiges Leben, Beziehung mit Gott ein Geschenk ist. Du kannst es nicht verdienen. Da bin ich beim ersten Punkt. Also je nachdem, wie dein Zeugnis ist, du kannst das schön mit einbauen und auch über dich reden. Also das Nächste, wir reden drüber, was Glaube nicht ist. Dann können wir erklären, was Glaube ist. Glaube bedeutet eigentlich so viel wie Vertrauen. Schöne Geschichte dazu, schönes Beispiel dazu ist, stell dir vor, du bist auf Urlaub am Mittelmeer, letzter Urlaubstag, super schönes Wetter, denkst du, ah, das genieße ich noch, und du nimmst dein Schlauchboot, legst dich in dein Schlauchboot rein und du schläfst ein. Irgendwann wachst du auf und bist total geschockt, weil du bist vom Land abgetrieben. Hier dieser Strand, an dem du gelegen bist, das ist gerade noch so ein Strich am Horizont. Du weißt, du könntest nie im Leben so weit schwimmen. Andere Richtung, Afrika ist noch weiter weg. Nächstes Stück Land ist so 200 Meter nach unten. Und in dem Moment, in der Situation, hörst du ein sehr beunruhigendes Geräusch. Die Luft geht aus deinem Schlauchboot. Dein Schlauchboot sinkt, du klammerst dich verzweifelt an dieses Ding an und schreist um Hilfe. Gott sei Dank hört dich der Kapitän irgendeiner Yacht und er fährt zu dir hin und er wirft dir einen Rettungsring an einem Seil zu. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst den Rettungsring. Du musst dein Schlauchboot loslassen, einen Rettungsring ergreifen. Und genauso ist es mit Jesus. Jesus ist der Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Der Retter. Und es langt nicht zu sagen, ja, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsringe gibt, so intellektueller Glaube, oder ich glaube, dass der den Rettungsring ergreift, gerettet wird. Es langt nicht, du musst ihn selbst ergreifen, du musst dich selbst dem anvertrauen. Du musst dein Schlauchboot, deine Selbstgerechtigkeit loslassen und du musst Jesus ergreifen, sonst gehst du verloren, sonst taufst du ab. Und dann sind wir schon an einem Punkt, wo wir sagen können,
Verstehst du das? Sagt dir das was? Möchtest du dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen? Verstehst du jetzt, warum du dich nicht selbst retten kannst? Und wenn die Leute sagen, ja, finde ich es gut, in diesem Leitfaden, dass nochmal nachgefragt wird, nochmal geklärt wird. Okay, super, aber das bedeutet, dass du dein Vertrauen ganz von dir selbst weg auf Jesus setzt. Also kein Selbstvertrauen, sondern Vertrauen auf Jesus allein. Möchtest du das tun? Ja, okay. Das bedeutet, dass du Jesus als deinen Retter annimmst. Willst du das tun? Okay, gut. Das bedeutet aber auch, dass du Jesus als deinen Herrn annimmst. Und das ist oft der Knackpunkt. Also als Bild, wenn du dir ein Auto vorstellst, Jesus möchte in dem Auto deines Lebens nicht am Beifahrersitz oder am Rücksitz oder im Kofferraum sitzen, sondern er möchte an Steuer. Bist du gewillt, ihm das zu geben? Möchtest du das wirklich? Bist du gewillt, wirklich umzukehren? 180 Grad. Wenn du in die eine Richtung gehst und Jesus sagt, nee, das gefällt mir so nicht, bist du bereit umzukehren und ihm nachzufolgen. Letzter Punkt, den wir klären können, bist du gewillt, in Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben. Weil wenn du da nicht gewillt bist, das zu tun, wirst du nicht lange überleben als einsamer Fisch im Wasser. Und erst dann, wenn Leute zu einem Ja sagen, dann können wir sagen, okay, super, dann kannst du jetzt beten und kannst dich Jesus anvertrauen, kannst es annehmen, was er für dich getan hat. Alles klar? Nicht kompliziert, ganz einfach. Ich habe das alles noch schriftlich. Ich denke, es ist gut, gerade mit den Beispielen auch das so ein bisschen parat zu haben. Wie gesagt, ich merke mal 5 Finger. Das ist meine Eselsbrücke. Und an den Rest erinnert man sich dann. Die Beispiele bleiben sowieso im Gedächtnis. Und die Schriftstellen wissen wir eigentlich auch schon alle. Ist nicht kompliziert, das Evangelium weiter zu sagen. Also Herausforderung an uns. Gerade in dieser Weihnachtszeit eine Stimme zu sein, eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bist du bereit dazu? Bist du verfügbar dazu? Dann lass uns es Gott sagen im Gebet. Lieber Herr, wir sind so dankbar, dass vor allem du den Weg zuallererst zu uns gebahnt hast. Herr, dass du unsere Schuld aus dem Weg geräumt hast. Dass du dich so klein gemacht hast, dich so gedemütigt hast und so Verachtung und Schmerz und Trennung, all dieses Furchtbare auf dich genommen hast, um uns zu erlösen. Und Herr, ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du in unserem Herzen lebst, dass du so eine Beziehung mit uns haben willst, die so nah ist, dass du sogar sagst, dass du in uns wohnst. Und Vater, wir wünschen uns, dass unsere Verwandten, unsere Familien, unsere Freunde, dass alle Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen. Und dass sie dich kennenlernen können, denn du bist wunderbar, Herr. Und ich möchte einfach beten um offene Türen, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Schenk uns offene Türen und vor allem schenk uns Freimut. Befreie uns von unserer dummen Menschenfurcht. Herr, ich möchte beten, füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir brennen von dir und verliebt sind in dich und begeistert sind von dir, Herr, dass es uns nicht so wichtig ist, was die Menschen über uns denken, sondern dass es uns wichtig ist, was du denkst und was dir am Herzen liegt. Und unsere Erfahrung ist, dass meistens diese ganzen Ängste völlig unbegründet sind, weil die Leute hungrig sind und viel offener sind und eigentlich wissen wollen und dankbar sind, wenn wir ihnen erzählen. Und du hast uns die beste Botschaft gegeben, die es gibt. Und so bitte ich für jeden Einzelnen hier, Herr, dass du uns frei machst von uns selbst und diesen irrationalen Ängsten, die wir so oft haben. Herr, dass du uns frei machst, ganz natürlich von dir zu reden. Und Herr, dass du jeden Einzelnen gebrauchst, diese Weihnachten einem Menschen, zumindest einem, die gute Nachricht zu erklären, das, wozu du wirklich gekommen bist, warum wir Weihnachten feiern. Und wir sind so dankbar, Herr, dass du gekommen bist, dass du da bist, und wir bitten, Herr, um deinen Segen für den Weihnachtsgottesdienst morgen und für unsere Weihnachtsfeiern im Kreis der Familie und alle Gespräche, die wir haben werden. Segne uns und rüste du uns zu, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.